Die Fliegerei alleine ist es ist nicht die Hochseeschifffahrt alleine, es ist nicht die Landwirtschaft alleine, es sind nicht die Industrien, aber es spielt alles zusammen. Und das heißt, man muss halt da wirklich an mehreren Stellen drehen. Und da geht es dann um so viele Eigeninteressen, daher ist das Ganze so schwierig. Und wie immer bei Menschen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich stirb morgen, wenn ich das nicht ändere, dann passiert einmal gar nichts.
Danke, wiederschauen. Ebenso.
Herzlich willkommen bei Folge 27 von Rausgehen, dem Podcast, mit dem Ihnen Eco Plus Alpin jene Abenteuer und Erlebnisse vor Ohren führen will, die in den niederösterreichischen Bergen auf Sie, Ihre Familien und Ihre Freundinnen warten. Mein Name ist Fritz Hutter und diesmal bin ich an den so markanten blau-gelben Vaterberg Ötscher gereist. An der Talstation der Doppelsesselbahn, der auch im Sommer hochaktiven Ötscherlifte, habe ich einen getroffen, mit dem man unter anderem vorzüglich über zwei der ganz großen und gerade höchst aktuellen Themen reden kann, nämlich übers Wetter und übers Klima. Thomas Wostal ist Meteorologe, war lange Zeit Wetterexperte in ORF Radio und Fernsehen und ist heute bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auch für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig. Bei unserem Abstecher auf den Hüttenkogel, ein Vorgipfel des großen Ötschers, erklärt er auf höchst bekömmliche Weise, warum das Wetter in Niederösterreichs Bergen so ist, wie es ist, worauf man beim Rausgehen achten sollte und wie Wetterprognosen überhaupt entstehen. Aber er spricht auch über die Gründe, warum zuletzt historisch extreme Regenfälle vielerorts zur Katastrophe führen konnten und sagt, warum der Klimawandel fix keine Einbildung einiger Querköpfe, sondern Fakt ist. Ebenfalls Thema die künftig besondere Rolle des Ötschers in der Klimaforschung oder auch die Treffsicherheit der viel zitierten Bauernregeln. Bitte hören Sie sich das an. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB Postbus. Der bringt uns sicher überall hin, auch zu Niederösterreichs besten Platzerln in Sachen Rausgehen.
Ja, und da sehe ich schon den Thomas Wostal bei der Talstation vom Ötscherlift auf 850 Meter ungefähr. Servus Thomas, hi.
Hallo, schönen, ja, nicht guten Morgen, schönen Vormittag in dem
schönen
Fall
schon. Schönen Vormittag. Schön, dass du Zeit genommen hast fürs Rausgehen, für die ja nicht eine ungewöhnliche Lebenssituation, weil rausgehen hat ja mit dem Wetter nachschauen ein bisschen was zu tun, oder? Von drinnen
ja,
schon möglich, aber...
Der Meteorologe schaut hin und wieder aus dem Fenster, ja? Okay. Nicht nur in den Computer. Ja?
Okay, dann haben wir uns in den Lift und reden dort weiter.
Raufgehen.
Raufgehen. Ja, das hat schon mal tadellos funktioniert. Thomas, Lift fahren im Sommer?
Ich liebe es.
Für dich was Besonderes, gell? Habe ich gehört.
Ja, Moment, jetzt müssen wir einsteigen, nicht, dass wir... einen gröberen Unfall bauen. Ja, ich mag das ganz gern, Liftfahren im Sommer, vor allem das Bergabfahren, das hat so ein bisschen wie Drachenfliegen und Paragleiten, nur ein bisschen sicherer.
Vorsicht!
Opa, apropos sicherer!
Danke! Extrem sicher sind wir eingestiegen. Wunderbar, du Thomas, wir zwei, wir machen heute was, was dir als Running Gag wahrscheinlich schon seit vielen Jahren geläufig ist. Ich sage selten, reden wir doch einmal unter anderem auch über das Wetter.
Reden wir über das Wetter, höre ich selten.
Hörst du selten. Thomas, ganz kurz deine Berufsbezeichnung.
Meteorologe, ich habe Meteorologie studiert. Und wie kurz soll es jetzt sein oder wie lang?
Nein, also durchaus so, dass wir uns auskennen.
Ich habe Meteorologie studiert, war dann mit der Idee, auf den Flughafen zu gehen. Die haben irgendwie keinen Platz gehabt, damals viele Leute. Bin zufällig in den ORF, in die Radioredaktion gekommen, war dann 15 Jahre Radio und Fernsehen, Wetter, und bin jetzt selbstständiger Meteorologe, wo viele dann sagen, wie geht das? Und mein Hauptauftraggeber ist, ich bin die Pressestelle der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, als ZAMKA, der Hohe Warte, bekannt.
Genau, die Hohe Warte ist ja quasi jeden Menschen, der die unter anderem auch früher im Radio gehört hat, beim Wetterbericht geläufig. Heute kann man sich ja dabei einmal noch runterbrechen auf den angenehmen, so schönes Wetter heute, oder?
Schönes Wetter, der Meteorologe sagt, ja, ein paar Zirren, Zirruswolken, das sind so diese Federn, die ganz hohen, sind in erster Linie schön und harmlos. Und was mich dann ein bisschen leicht beunruhigt ist, dass da hinten Richtung Steiermark ein paar Schauer sind, aber dann werden wir mal schauen. Weil das hat ja schon der Ostbahnkurti gesagt, die Regenschauer sind die, die am Rand stehen von der Stadt und schauen, ob der Regen kommt.
Ja, du bist Niederösterreicher, du bist am, wenn man so will, am erweiterten Rand der Stadt in Stockerau daheim. Also quasi in jeder Hinsicht ein Schauer.
Ein Schauer.
Ein Regenschauer. Wir bewegen uns da auf einem der Ötscherlifte. Im Winter eine tolle Geschichte, da am großen Ötscher hinauf, also auf eine Zwischenstation am Weg zum Gipfel. Rechts kommen die Skipisten runter, die jetzt saftig grün ausschauen. In meiner Winterfolge habe ich sie im besten weißen Zustand sowohl mit den Ski als auch mit der Pistenraupen befahren können. Du, dieser Ötscher, der ist ja sehr markant. Das ist ja, also heißt auch Vaterberg nicht umsonst und ist ja von der Weiten schon ein Landmark, wenn man so sagen will. Spielt der in der Meteorologie auch eine Rolle?
Also die gesamten niederösterreichischen Berge sind natürlich spannend, weil es in Niederösterreich extreme Unterschiede gibt. In Hohenau an der Mach nahezu null Niederschlag, 500 Liter im Jahr, und am Ötscher da in der Gegend sind geht's bis 1000 und 2000 Liter, weil sie da einfach die ganzen Fronten, die von Nordwesten kommen, stauen. Das ist natürlich ein Riesenthema.
Das hat mit der Höhe zu tun natürlich.
Das hat, ja, das sind wir Staumauer. Das kommt, also alles, was kommt bei uns meistens, ist ja vom Atlantik über Deutschland, und dann stehen da plötzlich die Alpen. Es rauscht drüber übers Flachland und dann sagen die Berge, hier stopp, Regenwolken, und deswegen bleibt es da länger hängen, wie man kennt, und deswegen ist er so schön grün da.
Dieser Zusammenhang mit dem Grün und mit dem vielen Wasser, das in der Gegend, also nicht nur von oben aber kommt, irgendwo kommt es immer her, ist schon klar, aber Flüsse, Bäche, du hast da die Erlauf in der Nähe, du hast da in den Ötschergräben unzählige Bachelnauberinnen, du hast den Lunzersee da, das birgt ja auch ein bisschen das Potenzial für, dass Flüssigkeit auch von oben immer wieder kommt, ne?
Genau, ja, weil es wirklich zu den niederschlagsreichsten Regionen in Österreich kommt, gehört. Und das sammelt sich dann halt alles irgendwo in den Bächen und Flüssen. Im Normalfall als idyllisches Bächlein.
Wir hören sie ja rauschen im Hintergrund durch den Wald. Ganz schöne Wassermengen eben auch im Normalfall runterrinnen. Jetzt zuletzt war es ein bisschen mehr. Passt ganz gut vom Zeitpunkt her. Exponierte Zeit, du bist vom Urlaub zurückkommen im trockenen, weitgehend trockenen Italien, ja. Und bist dann auch in deiner beruflichen Funktion von Anfragen zu Unwettern, Hochwassern und so weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, tragisch, klingt sarkastisch, überschwemmt worden. Exponierte Zeit jetzt gerade, oder?
Ja, spannend. Ich meine, der Vorteil beim Wetter ist immer was los, aber das war jetzt schon recht heftig, muss ich sagen, weil ich habe es halt natürlich ein bisschen verfolgt aus der Entfernung. Im Urlaub und bin sehr gut vertreten worden, aber vom Aufdrehen des Telefones ist es dann durchgegangen, weil ich bin halt so die Drehscheibe, dem Journalisten und Journalistinnen fragen bei mir an, also ich bin die Medienanstreichstelle, versuche aber gleichzeitig auch von den Klimatologen dann zu kriegen, wie normal ist das, wie oft kommt das vor, und da geht's recht rund, weil das war ja wirklich sehr außergewöhnlich.
Und lass uns dann zu den Details vielleicht ein bisschen weiter oben kommen, du, der Ötscher. Thomas, du bist der Skifahrer, passionierter auch, Skilehrer, kann man ruhig dazu sagen, und begeisterter Freizeit- und Allround-Sportler, ist ein gutes Terrain da eigentlich. Diese ganze Gegend da, in dieser Naturpark, Ötscher Tormauer, auch, ist schon reizvoll, oder?
Das ist wunderschön. Ich bin ja total nostalgisch, weil das irgendwie so diese ganzen Kindheitserinnerungen sind. Das war früher, Ski-Expressfahrt hat das bei uns in Stockerau geheißen. Da hat man sich am Sparkasserplatz um 6 Uhr früh getroffen, ist dann ewig mit dem Autobus irgendwo gefahren, und kurz bevor ihm dann so richtig schlecht war, nach zig Serpentinen, waren wir dann da, und das waren halt so Dinge wie Lackenhof. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich da schon nicht mehr war, und da werden wir ziemlich bald einmal mit den Kindern herfahren, weil es wirklich gar nicht so weit ist und schön ist. Aber das waren auch so Sachen wie Buchenstuben, Annaberg, Josefsberg. Auch wir haben uns, glaube ich, bei sowas zufälligerweise einmal getroffen in Hammanschlag. Also wir haben Niederösterreich mit dem
Hammanschlag ist aber ganz woanders.
Ja, das ist ganz woanders. Aber nur von wegen Nostalgie.
Jetzt sage ich es wieder dazu, wie in alle 26 Folgen bisher, das ist im Waldviertel.
Ja, Flutlichtpiste, hochmodern, schon vor knapp 100 Jahren.
Genau. Aber so da, weil du sagst, du hast zwei Töchter, die recht aktiv sind auch, deine Frau natürlich, das ist schon ein Ziel, oder? So mit so für so einen Familien, kurzes Abkühlen quasi, Familienausflug, perfekt. Ne?
Auf jeden Fall. Und die Kombination, man muss es einfach zugeben, die sind jetzt 13 und 15, irgendwie leicht pubertär, und das leicht sage ich jetzt nur aus Höflichkeitsgründen, die Möglichkeit, dass man mit dem Lift einmal worauf hat, dass das jetzt nicht gleich der große Hager ist. Es gibt da so zusätzliche Aktivitäten wie unten, also mit dem Bogenschießen, das interessiert den Papa dann genauso wie die Kinder. Also das ist durchaus einmal ein lohnendes Ziel.
Du hast das schon angesprochen, da ist eben die Spezialität dieser 3D-Bogenparcours. Ich habe kurz überlegt, ob wir unser Gespräch zwischen den künstlichen Tieren, die es da zu erlegen gilt, führen sollen. Aber bin ein bisschen davon abgekommen, weil ich jetzt mittlerweile, ich habe es in Folge 3 oder 4, glaube ich, mit der Jessica Rabi probieren dürfen. Man ist sehr viel mit Pfeilen suchen beschäftigt, weil man nicht jedes Tier gleich trifft. Und ich habe mir gedacht, wir machen das, was wir eigentlich beide gern tun. Wir bewegen uns einmal bergwärts. Der Fußmarsch übrigens zur Bergstation vom Sessellift hier würde uns doch 1,5 Stunden wertvolle Gesprächszeit, atemlose Kosten. Jetzt habe ich mir gedacht, wir fahren mit dem Lift. Thomas, Berg als solches, das ist ja ein wichtiges Orientierungsmittel auch für die Wetterkunde, oder? So von oben sieht man einfach mehr.
Von oben sieht man mehr, wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, die Meteorologie ist ja wirklich eine Computerschauwissenschaft in erster Linie, also was die Prognose betrifft, weil viele glauben jetzt, ich schaue im Himmel und weiß, was dann am Abend los ist. Also es ist die Kombination, und das empfehle ich auch jedem, der irgendwie rausgeht. Es geht nicht. Also es gibt ja diese Bücher, wo drinnen steht, hier, das ist Wolkenbruch, mit dem können Sie die Wetterprognose selber machen. Das funktioniert einfach nicht. Also es ist die Kombination, sich gut zu informieren über den Wetterbericht, oder die Apps mittlerweile sind auch ganz gut, und dann aber die Augen offen zu lassen, wenn man draußen ist. Also nicht unterwegs dann nur mehr aufs Handy schauen und dann plötzlich überrascht sein, wenn es von oben einen Duscher macht und das Hagelkorn schlagt am Handy ein, sondern vorbereiten und dann draußen schauen, wird irgendwo hinten schwarz. Oder man, heute ist ein interessanter Tag, weil es ist quasi ein Gewitter angesagt für Nachmittag. Jetzt ist die Frage, wann so die ersten Quellwolken auftauchen. Das sind so die ausschauen wie Schlagobers oder wie Wattebauschen. Und je früher sowas auftaucht und je stärker es so in die Höhe sprudelt, desto mehr geht es Richtung ÖH. Jetzt müssen wir dann schauen, dass langsam wieder retour geht.
Ich hoffe, dass du uns dann zeitgerecht warnst, dass wir dann bei unserem weiteren Weg nicht in Teufelswetterküche kommen. Ich habe die Berge auch als markant für deinen Job gemeint, weil viele Wetterstationen, viele Messstationen, die dann ja wieder ins Digitale zurückführen, die fast naturgemäß häufig recht weit oben liegen, oder?
Ja, also das sind beides. Es sind die Messstationen, wo einfach die klassische Wetterhütte, die man kennt, mit die Weisheit, wo Temperatur gemessen wird, Wind. Und weil man früher ja keine Möglichkeit gehabt hat, irgendwie aus höheren Bereichen zu messen, dann hat es die Wetterballons gegeben, oder dann Satelliten können ja mittlerweile den Querschnitt der Atmosphäre vermessen. Aber am Anfang waren die Berge ganz wichtig, weil man ein bisschen was von oben, von der unter Anführungszeichen freieren Atmosphäre gemessen hat. Und das ist ja dann so weit gegangen, dass dann ein Direktor der ZAMK, der Herr Hahn, vor einigen hundert Jahren, 160 waren es, gesagt hat, wir brauchen da, gibt es diesen Berg, der heißt Sonnenblick, da ganz oben, da bauen wir Observatorium hin, und alle haben gesagt, so ein Schwachsinn. Und dann hat es einen Bergwerksbesitzer gegeben, der gesagt hat, das zahle ich euch. Und so ist eines der berühmtesten weltweiten Observatorien in Österreich entstanden, eben genau aus dem gleichen Grund, wie du jetzt sagst, am Ötscher oder am Sonnenblick, dass man möglichst unbeeinflusst von dem Bodenwetter Metadaten misst.
Also aus, und liest. Aus heutiger Sicht ist es nachvollziehbar, weil das Wetter dabei mal wirklich noch super ist. Wir sind ja früher gestartet, als ich sonst bei rausgehen tue, auf deinen Anraten hin, muss man natürlich sagen, im Vorgespräch. Also das hat so gut wie es nie wieder haben. Wenn es uns dann recht anregt, werde ich mich nachher beschweren. Stichwort Sonnenblick, das ist ja sehr bekannt. Nicht? Also das ist so, das glaube ich gehört ja zu den höchsten Wettermessstationen, die es überhaupt in Europa gibt. Weißt du da mal selber?
Na, das ist eine Geschichte, die ich nicht gerne zugebe. Das eine ist, es hätte mehrfach die Möglichkeit gegeben, hinaufzugehen im Studiumzeiten. Das ist ja dann nie ausgegangen. Und unlängst wäre die Möglichkeit gewesen, die mit der neuen Seilbahn raufzufahren. Und dann war ich davor, nein, ich bin eigentlich in der Gondel schon gesessen, und in einem Anflug von Platzangst bin ich dann wieder rausgesprungen und habe gesagt, das lasse ich. Ich gehe einmal zu Fuß rauf. Also, kurze Antwort, nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie im Sonnenblick.
Da wäre ja sogar die Stelle vakant gewesen jetzt, weil da ist ja ein langjähriger Chef da oben oder Wetterbeobachter und er ist ja in Pension gegangen, glaube ich, jetzt so vor kurzem.
Ja, der Ludwig Rassig, der überhaupt längst Dienende da oben, ist in Pension gegangen. Ist ein spannender Job, aber auch wenn es mir meine zwei Töchter manchmal schmackhaft machen, also, dass ich mich regelmäßig auf zwei Wochen vertschüsse, nein, es ist mittlerweile kein Thema mehr. Aber sicher spannender Job.
Ja, was ist spannend für deine Zunft? Was macht, würde so ein Job spannend machen? Ich würde sagen, ja, spannend, okay, ein paar Tage, aber dann...
Achso, am Sonnenblick meinst ja. du? Naja, was ich schon mag, ist diese Ausgesetztheit oder dass da oben wirklich das ist wie wenn du irgendwo auf einen Berg dann nochmal eine Nadel aufstellst und auf der Nadel die oben hinsetzt. Also du bist wirklich am höchsten Punkt, siehst in alle Richtungen. Ich meine, was die Wettertechniker da oben, da braucht man gar nicht gendern, weil es gibt nur Techniker, aber dafür ist die Chefin eine Frau, wirklich an Fotos dort machen von elektrischen Erscheinungen und optischen Erscheinungen und an täglichem Wetter, das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe jetzt kommen wir in die ganzen Themen. Meine Kinder würden sagen, jetzt kommen wieder die traurigen Kindheitsgeschichten vom Papa. Was ich gerne mal gemacht hätte, wo es ja nie ausgegangen ist, sind so Antarktis-Überwinterung. Also diese ausgesetzten Sachen, das würde mich schon mal.
Also statt ein Sommer in Österreich, im Winter in die Antarktis.
Ja, es gibt ja da einige in Österreich, der Rudi Meier, der Chef vom Tiroler Lawinenwarndienst, ist einer der Antarktis-Überwinterer und die können schon Geschichten erzählen.
Ist der Winter, unterscheidet sich der natürlich auch dort massiv vom Sommer. Nicht? Auch wenn man es vielleicht so zwischen minus 30 und minus 50 Grad nicht mehr allzu viel Unterschied spürt? Oder?
Ja, die sagen dann, dass sie dann bei minus 10, minus 20, da packst du dann das T-Shirt aus. Also das ist dann schon eine andere Dimension.
So wie wir Waldviertler heute jetzt zum Beispiel.
Genau.
Du Thomas, wir schweben auf die Bergstation zu und würden dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber eine Frage bittet sich da jetzt noch in Ruhe sitzend zu beantworten. Kann man salopp sagen, dass das Wetter per se nur eine Folge des Klimas ist?
Naja, klar. Also je nachdem, in welcher Region du bist, dort gibt es ein bestimmtes Klima und dann hast du eine Bandbreite an Möglichkeiten, ja.
Aber das heißt, es gibt in Österreich eine Bandbreite, die überhaupt möglich ist. Nicht? Und alles andere, weil wir jetzt so viele Extreme erlebt haben, sind ungewöhnlich oder unmöglich sogar.
Genau, also ja, du hast ein bestimmtes Klima, das ist ein Bereich, in dem es abspielt, aber diese Bandbreite ändert sich. Also jetzt, du bist ja quasi ein Waldviertler Wiener oder ein Wiener Waldviertler und hast das sicher in den letzten Jahrzehnten mitgekriegt. Also das, was früher in der Bandbreite an Hitze im Sommer in Wien so Wahnsinn, unglaublich Ausreißer war, ist jetzt dieses Normale und die Ausreißer nach oben sind das, was man vielleicht in den nächsten Jahrzehnten dann wieder unter Normal fallen kann. Also auch diese Komfortzone ist jetzt ein schlechtes Wort, aber diese Bandbreite kann sich natürlich ändern. Aber kurze Antwort, ja. Das Wetter ist das, was man innerhalb von einer gewissen Klimabandbreite erwartet.
Weil es oft verwechselt wird halt auch, oder verwechselt ist, im Gerede wird es halt so, schwimmt halt ein ins andere öfter.
Ja, aber gerade in dieser Klimadiskussion bin ja ich dagegen, dass man dieses strikte, wenn man sagt, na, das ist Wetter und das ist Klima und das ist ein Unterschied, natürlich hängt das eine vom anderen ab. Die Frage ist halt immer nur, ist das jetzt direkt eine Auswirkung von Klimaänderung oder hätte es das auch ohne dem gegeben? Oder wird es einfach nur häufiger durch? Aber dass das zusammenhängt, das ist ein fließender Übergang zwischen den beiden. Ich muss jetzt nur nach hinten schauen, weil wenn ich nämlich bei uns am Michelsberg fahre, wer es kennt in der Nähe von Stockerau, da sieht man den Ötsch immer so schön. Und ich sage immer, schaut aus wie ein Vulkan.
Du müsstest jetzt den Michelsberg aushängen sozusagen.
Ja, aber das ist jetzt eine geografisch naive Annahme.
Lass uns nur den Ausstieg nicht übersehen. Wir sind in der Zwischenzeit da über die Ötscher Schafe drüber geschwebt. Das ist eine Spezialität, eine regionale. Also ich meine jetzt nicht direkt Spezialität gleich einmal, sondern die halten auch die Almwiesen da ein bisschen fit. Und das war eine Idee von einem der Geschäftsführer der Ötscherlifte, vom Andi Puder, der da regional sich um regionale Spezialitäten kümmert und hat da immer die Schafe wieder angesiedelt. Herum. Die sind mittlerweile sehr beliebt und zum Ausschauen. Servus. Und eine spezielle Sache der Region hier. Jetzt sind wir ausgestiegen, das war eine richtig sanfte Fahrt, oder? Also von deinem Paragleiten, das müssen wir erst Bergabbetrieb überprüfen.
Müssen wir den Bügel offen lassen?
Nein,
machen wir nicht.
Übrigens, Paragleiten ist eine der Möglichkeiten, die man da heroben hat. wer es kann. Das ist ja jetzt nicht so der Allgemeinsport, wo man sich jederzeit an einen Schirm hängen kann, aber das ist, der ist ein schöner Startpunkt da herum. Wir sind jetzt da in der Zwischenzeit an der Bergstation angekommen und haben so auf die locker flockige Art einige hundert Höhenmeter überwunden. Und ich würde vorschlagen, wir würden jetzt mal da den Hüttenkogel angehen. Also es ist ein lockerer Spaziergang, ein Vorgipfel des Ötschers. Und schauen, wie sich das Wetter dann im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt. Weil der Gipfel des Ötschers von da jetzt eineinhalb Stunden ungefähr, das ist schon eine recht exponierte Geschichte. Nicht? Also selbst für die als bergerfahrene Menschen, Schlechtwetter muss nicht sein, wenn es die da so da rennt.
Nein, da oben soll man nicht überrascht werden. Ich meine, das kennt eh jeder von, das klingt jetzt ein bisschen banaler, von der Autobahn oder wie gesagt, beim Radlfahren, selbst in unserer Gegend da im Weinviertel sieht man manchmal, der Ötscher steht ja wirklich da wie Vulkan oder bekannter sagt immer Kugelhupf. Also das ist ein schöner, alleinstehender Berg. Da sollte man nicht oben sein, wenn es einmal umschlägt.
Ja, weißt du, obwohl natürlich die Hüttenstruktur ist gut da, aber das ist gescheiter, wenn man die nicht im Notfall, sondern zum Genuss ansteuert. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem Thema Wetter und Klima. Du hast studiert in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre begonnen. Wieso überhaupt immer diese Idee, dieses Studium anzugehen?
Gute Frage. Das war, also, ich weiß es eigentlich gar nicht, weil es gibt ja im Unterschied zu vielen anderen, die in der Schule schon, du, wir gehen relativ flott, gell?
Entschuldige, du schaust so fit aus.
In der Schule schon relativ bald gewusst haben, was sie machen wollen, war ich eigentlich relativ ahnungslos und bin eigentlich im Gym deshalb weitergegangen, weil ich gewusst habe, dass ich in 3 Minuten 30 mit dem Radl dann dort bin. Aber es war dann der Moment, ich glaube, das Schlüsselerlebnis, an das ich mich erinnern kann, ist, ich habe bei irgendeinem Buchgeschäft, ich war recht flugenthusiastisch. Also ich habe Flieger schauen, das hat mein Cousin irgendwie die Faszination geimpft. Und Flughafen. Und ich habe das Buch in die Hand bekommen über Wetter vom ehemaligen Meteorologen der Lufthansa. Und da habe ich gedacht, das ist es. Ich studiere Meteorologie und gehe am Flughafen. Und das war eigentlich die Basis. Und dann war ich mir relativ bald sicher, dass ich das machen werde. Und auch über lange Zeit des Studiums war eigentlich immer die Idee, auf den Flughafen zu gehen. Und dann kam es aber doch alles anders.
Du, diese Flughafengeschichte, das ist ja so quasi die schnelle Einsatzgruppe in eurer Wissenschaft, weil da muss man ja schauen, dass immer ein paar hundert Leute möglichst sicher wieder runterkommen oder auf oder gar nicht eben manchmal. Das ist ja da ein bisschen was anderes als längerfristige Prognosen erstellen oder sowas.
Ja, das sind sehr beliebte Kollegen, wenn sie dann eine Gewitterwarnung geben und es steht alles am Flughafen und die Fluglinien sehen nur das Geld davon rennen. Also das ist verantwortungsvoll und gleichzeitig cool, also speziell jetzt im neuen Tower, die sitzen ja da oben. Aber wie gesagt, das war eine Grundidee. Jetzt ist es ganz anders gekommen und ich finde, es ist gut, wie es gekommen ist.
Okay. Diese Inhalte dieses Studiums, ich meine, worum geht es da eigentlich? Ist vielleicht ein kleiner Exkurs notwendig, um ein bisschen zu erklären, was das Schwierige an der Sache ist. Was sind so die Hauptthemen, mit denen du dich da beschäftigt hast und viele von denen werden ja heute noch aktuell sein.
Ja, also die Sache ist ja, dass viele glauben, dass man vom Wetter was mitkriegt im Studium. Und es ist bei uns noch viel ärger, aber es ist jetzt genauso. Es ist in erster Linie Mathematik, Physik. Also wir haben damals, der erste Studienabschnitt war nahezu ident mit den Diplomleuten oder mit den Lehramtsleuten Mathe, Physik. Und das ist halt der Grund, warum relativ viele enthusiastische Meteorologiestudienbeginner dann relativ flott wieder weg waren, weil man einfach keine Wolke gesehen hat in den ersten Semestern. Und das wäre bei uns dann wahrscheinlich auch bis zum Schluss relativ theoretisch geblieben, hätte nicht ein Professor von Innsbruck zu uns gewechselt, Professor Steinacker, der bei dem ich dann eine Diplomarbeit geschrieben habe, und der auch diesen Connex zur, weswegen man eigentlich studiert, Vorhersage und jetzt gehen wir mal aufs Dach und schauen uns die Wolken an und was gibt's da alles, nach Wien gebracht hat. Und das war ein Segen dann. Ja.
Der hat also quasi das Wetter aus Innsbruck
nach Wien gebracht.
Da ist ja, aus Innsbruck ist ja der legendäre Karl Gabel, ne? Der ja quasi ein Kollege ist von dir, also nicht nur inhaltlich, sondern ihr seid ja auch für dasselbe Unternehmen.
Ja, wir haben ja noch miteinander zu tun gehabt, wie er noch aktiver Und ja, aber das eben zum Thema Studium, das ist wirklich, es ist auch immer jetzt noch so, und das unterschätzen viele, es ist Mathematik, Physik, es ist angewandte Physik. Und das, was da jetzt Vorhersagen macht, das sind halt super komplexe Programme, die auf den weltgrößten Computern rechnen, und der Mensch sitzt dann am Schluss und interpretiert dann.
Okay, wenn wir da mal kurz Halt machen, wir gehen da,
danke.
Wir gehen da durch eine wirklich fette Vegetation, einen coolen Weg auf den Hüttenkogel rauf und schauen da ja, Richtung Norden quasi, Richtung Norden von Niederösterreich, Nordwesten. Was sieht man da? Beschreib einmal, was macht den Himmel her da?
Naja, der Meteorologe kann ja nicht so schauen und sagt einfach schön, sondern ich denke mir da hinten, das sind so ganz unten die Haufenwolken, wie, was tun die da, wie kommen die daher? Ich glaube, das ist schlicht und einfach von dem gestrigen Regen, die Feuchte im Boden war. Sobald die Sonne draufheizt auf dem Boden, fängt das Wasser zum Verdunsten an, die Luft steigt auf und dann bilden sich einmal diese Wolken. Wir sind ja kurzfristig durch den Nebel gefahren unten, also das ist sicher die Restfeuchte von gestern. Und jetzt ist dann spannend, die bleiben alle flach. Also so ein Wattebausch, der quasi nicht in die Höhe steigt, ist harmlos. Aber dem Moment, wo das in die Höhe türmt oder so wie ein bisschen wie eine Ritterburg so Türmchen kriegt, da wird es dann interessanter.
Für mich stehen diese Wolken am Horizont, der allerdings zugegeben nicht allzu weit weg ist, oder? Was dein geschultes Auge, wie weit sind diese Wolken weg von uns da?
Du fragst mich Sachen. Ich kann da sagen, wie hoch sie sind. Das ist leichter, weil das weiß man so fragen. Die oben, die faserartigen, die zieren, das ist immer der Oberrand von der Atmosphäre. Mhm. Das sind 10 Kilometer oder was. Und die unten, die Haufen, die werden, das sind ein paar hundert Meter über dem Boden, das sind so die Klassiker, die maximal einen Kilometer, eineinhalb Kilometer oder was.
Und ich schätze, dass man da jetzt etwa doch ja, fast an die 100 Kilometer sehen wird, nicht? Von da her oben in die Richtung Oberösterreich da und Richtung westliches Niederösterreich eine. Also ist noch weit weg und kommt auch nicht von dort, wenn man den Wind richtig ortet.
Kommt oder? Nicht, ja, das sind eher so Gewitter, die vor Ort entstehen, beziehungsweise das, was wir gesehen haben, war ja Richtung Steiermark.
Okay.
Also da muss man dann, speziell in den Bergen, auch immer ein bisschen aufpassen, weil wenn hinter einem Gipfel so ein Gewitter entsteht, dann wird man oft einmal überrascht, wenn man da ewig dort nicht hinschaut und in die eine Richtung alles ist blau und wunderbar und hinten wird es ganz schwarz. Also es schadet auch nicht, sich manchmal umzudrehen am Berg.
Okay. Du, das kommt aus der Steiermark. In der Gegend sagt man ja oft, ja, aus der Steiermark, da kommt meistens das schlechte Wetter. Wir zwei müssen ein bisschen aufpassen mit diesem, was alles Schlechtes aus der Steiermark kommen könnte. Wir sind beide mit Steirerinnen verheiratet, wenn ich dann bei dir richtig bin.
Da kommt nur Gutes aus der Steiermark.
Ich kann nur sagen, nachdem ich ja für rausgehen viel in der Region unterwegs bin, ich habe fast immer nur Schönwetter. Also das liegt natürlich an der präzisen Planung.
Ja, genau.
Aber man hat sich da jetzt schon fast ein bisschen dran gewöhnt, wenn man mir da zuhört, oder in dem Fall uns da zuhört. Das Wetter passt, aber es ist auch noch in jeder Folge ein bisschen ein Thema gewesen, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Wetterküche da ja auch für den Rest des Bundeslandes auch ein bisschen anspült.
Ja, und es ist halt ja wirklich, da hat sich wirklich dramatisch was geändert, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wie das in der Meteorologie ein bisschen anders geworden ist. Die Prognosen, früher war das halt so, der Meteorologe, haha, und dann hat man mitgekriegt, das wird jetzt immer besser und das hat eine Qualität. Und jetzt mit den Apps geht es mir fast wieder ein bisschen zu sehr in der Technikgläubigkeit, wo man dann einfach nur mehr sagt, aber am App steht. Und da muss man halt wirklich ein bisschen in die Eigenverantwortung auch wieder gehen und sagen, das App kann viel und kann Gutes, aber wenn man da draußen ist, deswegen muss man einfach selber schauen. Deswegen sagst du, bei jedem Rausgehen ist das Wetter ein Thema. Es sollte für jeden normal sein, beim Rausgehen einfach ein bisschen ein Auge aufs Wetter zu haben.
Kommt darauf an, wohin man rausgeht, fairerweise nicht. Wenn man rausgeht, um ins nächste Einkaufscenter einzubiegen, dann ja, ist es gescheiter, man hat die Masken mit. Und
ja, rausgehen im Sinne von rausgehen. Ja.
Du, Thomas, diese Prognosenerstellung, das ist ja quasi der Messgrad, nicht? Wie die Qualität eurer Arbeit ja, beurteilt wird von der Öffentlichkeit. Nicht? Und ich erinnere mich gern legendär an diese Anrufe, die mal irgendwie veröffentlicht wurden.
Ich weiß, was kommt.
An dem ORF, nicht? Wo halt wüste Beschwerden, um nicht Beschimpfungen
zu sagen. So ein Schaß kann man gehört verdienen.
Wie funktioniert eine Prognose? Wie erstellst du eine Wetterprognose?
Ja, machen wir gleich die ganze Kette. In Kurzfassung ist, es wird weltweit gemessen. Das ist was, was ich auch ganz gerne an der Meteorologie mag. Es gibt keine Politik, es gibt keine Grenzen. Es ist einfach, das hängt weltweit zusammen. Das heißt, es gibt normierte Wetterstationen weltweit. Zu bestimmten Zeitpunkten wird gemessen. Die Daten schmeißt man dann in großen Rechenzentren zusammen. Es ist schon mal, das alles einmal auf die Reihe zu kriegen, mehrere Stunden Rechenzeit, selbst mit Hightech. Und dann rechnet man in sogenannten Prognosemodellen, oder man hört das auch manchmal im Radio, im Fernsehen, die Vorhersagemodelle sagen. Das ist einfach eine Computersimulation, wo das Modell sagt, was passiert mit dem Luftbackerl in den nächsten Stunden, wie ändert sich die Temperatur, die Feuchte etc. Und dann kommen so Wetterkarten raus, Zahlen, Grafiken, alles Mögliche, und der Meteorologe, die Meteorologin interpretiert das Ganze. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie in der Musik. Du musst das Instrument lernen, du musst es üben und du musst die Noten lesen lernen, und dann kommt aber noch Gefühl dazu, Talent, eine Liebe zu dem Ganzen und spezielle Kenntnisse. Der eine spielt besser Barock, der andere besser Pop, und genauso ist es bei uns, dass halt der Tiroler sich in Tirol speziell auskennt. Natürlich kann der Wiener für Tirol auch Vorhersagen machen, das ist kein Problem, aber es gibt dann auch gewisse Feinheiten. Also das ist die ganze Kette. Messen, der Supercomputer und dann am Schluss dann noch der Mensch, der das Ganze interpretiert.
Was ist realistisch? Man sagt ja immer, man möchte ja immer möglichst früh, am liebsten würde man schon beim Buchen vom Sommerurlaub im November wissen, wie dann in der zweiten Juliwoche das Wetter in Italien ist.
Ja, wir wissen das ja ganz genau, wir dürfen es nicht verraten.
Aber was ist realistisch? Wo steigt vielleicht die Treffsicherheit dann signifikant
ein? Ich sage dann gerne immer, das hängt vom Wetter ab. Das klingt relativ blöd, aber das ist so, weil es gibt so Wetterlagen, beständiges Hochdruckgebiet, da kann man wirklich einmal sagen, in den nächsten 5 bis 6 Tagen wird nichts passieren, außer vielleicht einmal am Nachmittag ein kurzes Gewitter. Und dann gibt es Wetterlagen, wie wir es heuer im Frühjahr gehabt haben, im Mai, wo es wirklich für den nächsten, übernächsten Tag die Haare raufst, weil das Modell springt von Tag zu Tag relativ stark. Aber grobe Daumenregel ist wirklich, also nächster Tag ist sehr gut drinnen, übernächster ist meistens ganz gut drinnen, und so einen groben Trend bis, was sagen wir jetzt, 5, 6 Tage ist durchaus seriös. Dazu passend, wie ich, was war 1996, in der ORF-Radio-Wetterredaktion angefangen habe, da war das Böseste, was man machen hat können, am Montag über irgendwas, was Donnerstag, Freitag und Wochenende schon gar nicht hinaus reden hat können. Und heutzutage ist es normal, je nach Wetterlage halt, aber dass man am Montag schon mal grob sagen kann, Wochenende eher gut und warm oder eher schlecht, also dass das massiv die Qualität gestiegen.
Man braucht den Durchblick, kann man sagen, und den Durchblick hat man auch da. Kurzer Zwischenstopp auf dem Weg rauf zum Hüttenkogel, hat man in mehreren Serpentinen quasi so Seerohre angebracht, die verschiedene Namen tragen, und das da heißt, wo wir gerade davor stehen, eine Stahlkonstruktion, heißt Durchblick, was insofern spannend ist, du schaust da rein und hast immer wieder irgendwelche Effekte, in dem Fall ist es ein Umkehrglas, das da die Welt auf den Kopf stellt, wenn du da durchschaust. Das könnte ein bisschen sauberer sein, vielleicht kann ich das polieren vorne. Und stellt die Region auf den Kopf. Der fast bessere Teil sind die schönen Holzbankeln, die da daneben montiert sind und die man durchaus einmal nutzen kann, um einmal Pause zu machen. Im Übrigen ist der Weg darauf sehr empfehlenswert, für jeden eigentlich machbar.
Der ist tadellos zum Gehen, ja. Und man kann ja, man muss ja nicht immer bis zum Ziel gehen, obwohl ich einer bin, dem das schwerfällt. Aber man kann da auch umdrehen. Da ist tadellos zum Gehen, schöne Bänke. Und obwohl es so geschüttet hat, Staubtrocken, gut zum Sitzen.
Also, sehr gut. So, Detail am Rande für den, Genussspaziergänger. Übrigens, Thomas, wir bewegen uns da ja auf einem Themenweg rauf auf den Hüttenkogel, der nach dem Charles de Clusius, auch Clusius genannt, benannt wurde. Der Haus- und Hof Botaniker und, glaube ich, auch Arzt von Maximilian II. Im 16. Jahrhundert. Und der hat ja, wie du mir im Vorgespräch kurz geflüstert hast, was mit der modernen Wetter- und Klimaforschung hat zu tun in der Gegend. Ne?
Ja, man ist total dankbar, wenn es wirklich sehr, sehr alte Aufzeichnungen gibt, wo jemand schon ordentlich und sehr organisiert was aufgeschrieben hat, und der Clusius hat den Ötscher quasi nicht nur als erster bestiegen, sondern auch geschaut, welche Pflanzen sind da, welche Tiere, das penibelst notiert. Und es ist jetzt gerade ein spannendes Projekt im Entstehen, das Alpin-Forschungszentrum für Klimafolgen und Biodiversität in der Region Ötscher. gemeinsam mit der Zentralanstalt für Meteorologie und mit der Donau-Uni Krems. Und da geht es darum, wie wirkt sich das in den Regionen aus, das Klima, Klimaänderung, was kann man dagegen tun, wie wirkt es auf die Pflanzen und Tiere. Und da ist natürlich super spannend, wenn 1574 schon jemand ganz genau aufgeschrieben hat, was gibt es da. Und man schaut jetzt, wie hat sich das entwickelt, wie geht es weiter.
Sehr spannend, was rauskommt eigentlich, nicht, wenn du den Verlauf so ausschauen kannst, nicht, von solchen Dingen.
Genau, und man sieht ja wieder in einer Region, dass es ja, wie man verschiedenste Ansätze machen kann. Das eine ist, da mischt man jetzt Forschung, wo man wirklich ganz konkret Forschung macht, aber gleichzeitig auch das mit Besucherbildung, das klingt jetzt so dramatisch, irgendwie verknüpfen kann. Wenn man sagt, da gibt es dann Themenwege oder man kann dann den Leuten erklären, da seht ihr die und die Änderungen. Also es ist für die Menschen was, die herkommen, und aber auch für die Wissenschaft.
Wunderbare Querverbindung zu unserem heutigen Rausgehensboot eigentlich.
Für alle was dabei.
Thomas, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal da das letzte Stück Weg hinauf auf den Hüttenkogel fertig und reden dann oben weiter, oder?
Reden wir weiter, übers Wetter.
Übers Wetter.
Und was sonst noch gibt.
Apropos gehen. Für alle, die das Ötscherreich bis ganz hinauf auf den Gipfel zu Fuß erobern wollen und sich dabei trotzdem über eine Prise Komfort freuen, hat Karin Hager aus dem Marketing der Ötscherlifte und der Hochkarbergbahnen eine gute Nachricht parat.
Hallo Fritz, da spricht die Karin. Ich wollte dir nur ganz kurz sagen, ein besonderer Service in der heurigen Sommersaison ist das Wandertaxi. Unsere Gäste werden von den Parkplätzen im Weitental zum Ausgangspunkt der anspruchsvollen Wanderung über den rauen Kamm zum Ötscher Gipfel gebracht. Aber bitte Achtung, das Taxi muss bis 20 Uhr abends des Vortages im Onlineshop unter www.oetscher.at gebucht werden. Wünsche dir noch einen schönen Sommer und alles Liebe. Tschüss!
Wir nähern uns da dem höchsten Punkt des Hüttenkogels zumindest einmal. Und da sehen wir von der Weiden das Maskottchen der ganzen Gegend.
Der Bär.
Der Ötscher Bär. Eine Stallkonstruktion. Und was man auch gleich hören wird, da herum ist natürlich schon jetzt ein bisschen ausgesetzt. Nicht? Also du hörst den Wind.
Ja, das klingt immer so banal und man denkt sich dann oft als Meteorologe, jetzt kann man nicht wieder sagen, quasi denken Sie daran oben quasi, kann es schnell umschlagen, ist es kühler, ist es windiger. Aber es ist einfach so, wir sind ja, ich habe mir so Sport, diese Theorie jetzt am Sesslift anzubringen, aber 600 Höhenmeter, 1 Grad pro 100 Meter, das sind schon allein beim Rauffahren 6 Grad, dazu ein bisschen den Wind und jetzt ist es aber ein tadelloser Tag. Das heißt, wenn das jetzt im Umschlagen ist, dann kann aus dem T-Shirt Wetter und unten im Quartier ist alles nett, relativ schnell eine gröbere Gefahr werden. Apropos, da geht es jetzt auch schön runter.
Da geht es schön runter und da ist auch, man sieht es ganz gut, einer der beliebtesten Startpunkte für Paragleiter.
Ja, aber der muss verlässlich starten.
Der da. Muss verlässlich starten können da. Und du siehst da halt auch, du siehst da die Thermik, würde an sich passen, gell? Da unten, großer Raubvogel, da fliegt. Und jetzt schauen wir da um, wo du sicher bist und ich da glaube, dass das Wetter herkommt. Ins Steirische ein bisschen eine. Nur halbwegs safe eigentlich.
Schaut harmlos aus, oder? Ja.
Aber der Wind?
Der Wind, der ist uns relativ wurscht. Also das ist jetzt irgendwie kein Vorbote, wo man sagt, das macht uns jetzt irgendwie nervös. Wie gesagt, an so einem Tag, ruhiger Sommertag mit Gewittern, gesagt, ist immer die Frage, was machen die Wartebauschen? Bleiben die so klein, wie sie jetzt sind? Mhm. Schaut noch harmlos aus. In die andere Richtung und in die andere Richtung. Schaut ganz gut aus.
Also das heißt, es wird uns da vom Wetter her nichts Schlimmes passieren. Und wenn wir ein bisschen am Weg schauen, werden wir auch sonst, gesund bleiben. Vielleicht gehen wir da um, da gibt's so eine Warte, das aber glaube ich keine Wetterwarte ist. Gell? Das sind so Funksignale und...
Naja, es ist natürlich immer irgendwas oben meistens zum Messen, weil es gibt ja... Also die ZMG hat ja Stationen mit 280 Stationen, aber darüber hinaus gibt es ja dann Lawinenwarndienst mit Stationen. Mittlerweile die ganzen Skigebiete haben eigene...
Kurz den Ötscherbär streicheln.
Der beißt wenigstens.
Der beißt nicht, ja.
Okay, das ist ja sehr nett.
Lawinenwarndienste
haben eigene Stationen, weil die natürlich auch die ganzen Daten brauchen. Also da ist das, was so mit den Lamellen ist, da ist sicher Temperatur drinnen, Temperaturmesser. Die Lawinenstationen nicht alle im Kopf, aber das könnte durchaus eine Station sein, Windmesser haben wir keinen, oder? Der ist normalerweise ein bisschen weg von dem. Nein, ist nichts. Aber Temperatur ist auf jeden Fall da. Das, was da ausschaut, wie so mit den Lamellen.
Das heißt, da haben sie uns ein Bankel hergestellt. Ich glaube, das werden wir, das ist dürfte wie für uns gemacht sein.
Ja,
mal
stabil.
Da stabil. Ja, wir reden da von einem drahtigen, fast noch ganz jungen Mann.
Ja, fast.
Thomas, zuletzt, und wir haben es eh schon angeschnitten, das Klima natürlich nicht zuletzt, sondern schon das Leben unserer Kinder, die etwa gleich alt sind, lang ein großes Thema, nicht groß genug, manchmal hat man irgendwie den Eindruck. Was sind so diese radikalsten Beobachtungen, die du in deiner Karriere, jetzt darf man sagen, ja, sind jetzt dann schon ein paar Jahre.
Ja.
Was waren diese radikalsten Veränderungen, die dir auffallen als Experten?
Naja, das Spannende ist ja, im Tagesgeschäft kriegt man es ja so wenig mit irgendwie, oder? Das ist so wie vieles, was sich langsam ändert. Aber wenn man sich jetzt, dann schaut man halt so längere Daten ein, es ist wirklich auch diese Hitzeänderungen. Also man hat in Kindheitserinnerungen ist es eigentlich auch so, dass es immer schön war im Sommer, was ja nicht stimmt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was bei uns, was damals ein normaler Sommer war, das wäre was, wo jetzt die Leute in Tränen ausbrechen würden. Also wenn es nicht von Mai bis September 30 Grad durchgehend hat, ist es für einen normal verbrauchenden Freizeitwetterkonsumenten ein größeres Drama. Und das kann man jetzt sagen, es ist ja eigentlich besser geworden, weil es ja wärmer geworden ist. Aber natürlich in der Stadt, bleiben wir bei der Temperatur, ist das ein Riesenthema. Also wenn die Leute fragen dann, was ist das Tödlichste? Ist der Sturm? Ist es das Gewitter? Ist es der Tornado, der Hurrikan? Die tödlichste Wettererscheinung, also die meisten Toten verursachen, sind nach wie vor die Hitzewellen. Also es gibt ganz große Untersuchungen zur Hitzewelle 2003 in Europa, das sind 70.000 Tote in Europa, allein durch die Hitze. Das ist sicher.
Also das sind so Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
genau,
natürlich
ja.
Auch erfasst.
Nicht? Und es ist ganz schwierig irgendwie zu sagen, ist das jetzt beim Wind ist es leicht, wenn den der Baum trifft, dann ist es ein Windtoter. Aber beim Herz-Kreislauf ist es schwieriger. Hätte das sowieso gehabt, also das ist gar nicht so leicht, das herauszufinden. Aber Herz-Kreislauf, Frankreich damals, das ist ganz stark betroffen worden, da hat es ganz viele Leute, alte Leute betroffen, die in Dachhausbauten oben gewohnt haben. Das waren irgendwie offensichtlich die billigeren Wohnungen und so. Also die Hitze ist ein Riesenthema.
Früher die billigeren, nicht heute.
Früher die billigeren, jetzt ist es nicht mehr ganz so billig. Und schwieriger ist es dann alles, was Richtung Niederschlag geht. Also gerade wie wir es jetzt gehabt haben, diese Starkregenereignisse hat es natürlich immer schon gegeben und da spielen so viele Sachen zusammen. Aber jetzt geht es halt darum, wird es häufiger? Ja, es wird häufiger. Werden sie intensiver? Ja, es spricht vieles dafür. Die Daten zeigen, es wird intensiver. Und dann kommen Komponenten dazu, wo jetzt die Meteorologie eigentlich gar nichts mit damit zu tun hat. Das ist dieses ganze Thema Versiegelung. Das war jetzt ja in Nordrhein-Westfalen, gilt ja angeblich als einer der hauptgrößt versiegelten Gebiete.
Da, wo unter anderem diese ärgsten Auswirkungen dieser Flutkatastrophe
in Deutschland ja, genau. Zu spüren sein, also Versiegelung heißt einfach das Zubetonieren. Und das kennt jeder. Ich meine, wir haben es bei uns im Ort genauso. Wenn dann so Siedlungen entstehen, wo halt oben bergauf der Acker geht und dann plötzlich sind alle überrascht, dass beim ersten Gewitter die also Mur ist es in unserem Fall in Stockerau nicht, aber wenn der Gatsch dann über die Straßen rennt und das sind auch
der Acker in den Ort
wenn kommt. Wenn der Acker zum Menschen kommt, statt der Menschen zum Acker. Und das sind halt auch hausgemachte Probleme. Es spielt halt ganz, ganz viel zusammen. Oder wie man es jetzt da hat bei so Talsperren, wie heißen die Wildbachverbauungen, die super funktionieren, aber jetzt hast du drei Gewitter, die räumt das voll mit Schutt und Bäumen und das vierte Gewitter lässt das Wasser dann drüber schießen, weil das zur Schanze geworden ist statt zur Barriere.
Zählt das zu den Ursachen von diesen Hochwasserkatastrophen, die da jetzt zum Beispiel in Deutschland, aber auch vor, man erinnert sich, 2002 war in Österreich und gerade in Niederösterreich so ein prägnantes Jahr, diese ja, dass die Technik versagt sozusagen irgendwann einmal.
Naja gut, das sind schon, also 2002, das Hochwasser war schon meteorologisch extrem. Da ist es ja damals, da hat es ja dann den Kamp erwischt. Da hat man an der Donau genau gewusst, was man macht. Und dann ist es plötzlich von hinten gekommen und ist quasi in der Falle gesessen, weil vorne dann die Staumauer war. Aber ich müsste jetzt genaue Zahlen lügen. Aber zum Beispiel, was das Hochwasser betrifft, jetzt wirklich große Flusshochwasser in Europa, da stagnieren die Schäden jetzt, weil ganz viel getan worden ist. Also die Münchner Rückversicherung, die ja große Klimaabteilung haben, aus Eigeninteresse, die sagen, da haben wir gar nicht mehr so das Problem. Da ist relativ viel passiert. Hochwasser, Flusshochwasser. Wir kennen das aus der Wachau, da geht's ruckzuck und dann steht der Hochwasserschutz. Das geht. Was jetzt wirklich das Problem ist, ist so, wir Meteorologen sagen, die konvektiven Ereignisse, das sind diese schweren Gewitter. Also konvektiv ist alles, was so in die Höhe pluppert und ein bisschen war es jetzt so im letzte Woche. Kleinräumige Lokale, schwerer Regen, großer Hagel erreicht zum Teil Dimensionen, die sich dann mit den Normen nicht mehr ganz ausgehen. Da diskutieren ein bisschen die Experten, ob das jetzt wirklich so ist. Aber das sind die Sachen, die große Schäden verursachen.
Aber das trifft ja dann häufig Wasser von oben auf einen satten, bereits mit Wasser gut gefüllten Boden, ne, der dann nichts mehr aufnehmen kann. Ja, nicht?
Also das war definitiv letzte Woche so. Da waren schon nordseitig ziemlich gesättigte Böden, dann rinnt das alles oberflächlich ab. Nur dazu, wenn viel auf einmal kommt, rinnt das meistens oberflächlich ab. Dann, wenn man ein Pech hat, das waren ja über 200 Liter am Quadratmeter und das sind viele Quadratmeter in die Berge, das rinnt in die Bäche, in die Flüsse, ruckzuck zusammen und dann geht es halt am Talausgang nicht mehr aus.
Aber diese Regenmengen, die ja eigentlich ein Wetterphänomen sind, die sind aber schon Resultat einer Änderung im Klima, oder?
Ja, kurze Antwort, ja, aber der Meteorologe sagt dann immer gerne ein klares Jein drauf. Also die Regenmengen sind in der Bandbreite, die man schon bisher gemessen hat, aber ganz oben. Also gerade die 24 Stunden, 48 Stunden Mengen an den einzelnen Stationen, das hat in den letzten 100, 200 Jahren vielleicht zwei, dreimal vorkommen oder überhaupt noch nie. Also am oberen Ende der Bandbreite. Und was es gibt, das ist ja alles nicht so einfach, diese Sachen zu untersuchen, diese lokalen Regenmengen, weil man da irgendwie wenig Daten hat. Aber es gibt eher in der ZMG-Untersuchung dazu, Wetterlagen, die wirklich schwere Unwetter mit Starkregen verursachen können, haben in Österreich in den letzten Jahrzehnten um 20% zugenommen. Also das Umfeld wird einfach kräftiger. Ganz ein simpler Zusammenhang dazu, das ist, je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Und das ist pro Grad sind 7% mehr. Und je mehr in der Luft ist, desto mehr kann runterkommen. Mhm. Also bei allen Diskussionen.
Und tut es auch nicht.
Und also diese ganzen Diskussionen und nein, das stimmt nicht und weiß man nicht. Also das ist simple Physik.
Mhm. Auch da in der Gegend hat so ewig häufig ordentlich runterlassen. Ja. Und auch diese Ötschergräben, übrigens eine wunderschöne, wunderschöne Gegend und ja, wird ja nicht umsonst verglichen mit den großen amerikanischen Nationalparks ja. Da hat es auch ordentlich gerauscht, die Erlauf eben und so weiter. Aber das, was wir da heute machen, rausgehen und was wir die Leute ja ein bisschen ans Herz legen wollen, in der Nähe Glück ein bisschen zu suchen, das ist eigentlich, was das Klima betrifft, weitgehend klimaverträgliche Reform, oder? Also so die Naherholung quasi, sie wieder ein bisschen, Corona hat da geholfen, unter Anführungszeichen, die wieder ein bisschen mehr zu schätzen lernen. Das ist eigentlich im Vergleich zu manchen anderen Dingen eine relativ optimale Erholungs- und Urlaubsform, oder?
Ja, und das ist ja so lustig, weil ich bin ja neugierig, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber wir haben es ja an uns selber entdeckt im ersten Lockdown. Wir haben diese ganzen Aussichtswarten der Umgebung abgeklopft, wo wir nie oben waren. Also du warst in London, in Barcelona und fast nach Italien auf Urlaub und warst 5 Kilometer entfernt auf dem Aussichtsturm noch nie oben. Und obwohl wir ein bisschen skeptisch waren, wie das mit den Kindern funktioniert, die waren dann auch total begeistert und sagen, oha, die sagen ja nicht lässig oder so, wie wir sagen, oha, oder so Sachen. Und oder da, du fährst nicht weit, wo auch immer du wohnst in Niederösterreich, bist oben und bist eigentlich, ja, das macht der Tiroler jetzt nicht gerne ein, aber ob du jetzt in Tirol auf Urlaub fährst oder daher, ist eigentlich gleich schön. Es ist näher und es ist da ein bisschen ruhiger und beschaulicher und angenehmer, sage ich jetzt einmal.
Ja, die Möglichkeiten sind echt extrem. Also gerade da in der Gegend, du kennst das natürlich auch, das Hochkar, wirklich nicht weit weg und auch in der Verbindung der Liftbetriebe hier, die gehören zusammen. Und dann hast du natürlich auch noch die Wiener Alpen, rausgehen Hörer, kennen die Stationen, St. Corona, Mönchkirchen, Annaberg, da in der Nähe auch wieder und dann noch dazu der Semmering, Gemeindealm und bis rüber ins Mariazellerland. Die Vielfalt ist extrem und gerade für Leute wie ihr, die ein bisschen ein Auge fürs Detail ja habt, auch die Kinder mittlerweile, das ist eh kein Wunder, weil du bist immer Regenschauer. da kommt ein neues Feeling irgendwie zusammen. Unterschiedlich ist es natürlich dann, was diese Fernreisen betrifft. Nicht? Also denen man ja durchaus massive Auswirkungen auf das Klima nachsagt. Sagen wir mal der Flugverkehr zum Beispiel. Nicht? Oder die großen Schiffe, wo halt auch Kreuzfahrtschiffe dazugehören. Was für einen Anteil haben die an diesen Veränderungen? Was weiß man über das mittlerweile?
Ja, also prinzipiell ist alles, was wir an Dreck produzieren, dieses berühmte CO2 zum Beispiel, hat einen Anteil natürlich. Und Ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem radikalen Ansatz. Also ich sage das, kein Fleisch, keine Reisen, kein, was weiß ich, keine Autofahrt. Ne? Ich glaube, es gibt so ein gesundes Mittelmaß, weil man einfach, so wie es wir jetzt irgendwie machen, wenn du einfach reduzierst und das überlegst, macht es einen Sinn, macht es keinen Sinn. Eben, mach vorher ein Wochenende daher oder am Ötscher und habe ein traumhaftes Wochenende. Oder koffe ich wie verrückt 6 Stunden nach Italien, nur damit ich 2 Stunden unten bin. Ist natürlich, mach ein Fliegenschiss irgendwie CO2-mäßig, aber wenn sich das viele Leute denken und viele Leute 10-20% weniger machen, hat das natürlich einen großen Anteil.
Ich glaube, dass es ja so eine basisphilosophische Frage ist, weil du hörst ganz oft von ganz vielen Leuten, ja, aber die Chinesen, oder aber das ist ja alles nichts gegen die EU, oder wenn ich meinen Nömix-Becher in den Restmüll haue, oder was auch immer. Aber ist es nicht einfach so ein bisschen eine Philosophiefrage, wo, wenn durch die Bewusstsein entstehen kann und durch die das Bewusstsein auch die Entscheidungsträger vielleicht erreichen kann. Nicht? Und dann irgendwann einmal wird das am kleinen Bewusstsein bei euch oder bei uns in der Kuchel vielleicht sogar das Bewusstsein einer Gesellschaft.
Es muss sicher mehres zusammenspielen. Also es nutzt nichts, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so, es gibt da gewisse politische Rahmenbedingungen, die müssen dann einfach passen, damit man gewisse Sachen nicht mehr macht. Aber ich glaube, es ist diese Verzichtsdiskussion finde ich relativ nervig, weil es ist in vielen Bereichen ja gar kein Verzicht. Weil wenn ich nicht jeden Tag super billig Fleisch esse, ist ja das kein Verzicht, sondern das bringt ja mir persönlich was. Und eben, was wir vorher angesprochen haben mit dem Urlaub, wenn ich mir überlege, wie lege ich einen Urlaub an, muss das jetzt ganz lang fliegen sein, was auch lässig ist und was wir auch sicher wieder mal machen werden. Aber gibt es eine Alternative? Also es ist ja, das ist ja nicht was, wo ich mich kastei für irgendwas, wo ich nicht genau weiß, bringt es in den nächsten Generationen was, sondern das ist ja was mir was bringt. Deswegen philosophische Frage gefällt mir, eine lebensphilosophische Frage gefällt mir ganz gut. Es ist einfach meine Einstellung zu dem Ganzen. Ich profitiere ja eigentlich davon. Nicht, also es macht langfristig Sinn, natürlich, CO2-Ausstoß etc., aber es bringt mir genauso was jetzt.
Was sind jetzt dann die ganz großen klimavernden Faktoren? Also kann man das, ist es die Schwerindustrie oder was ist es? Die Landwirtschaft, die hochintensive, was hat man da ausmachen können?
Das sind natürlich viele Sachen, die zusammenspielen, weil die Fliegerei alleine es ist nicht die Hochseeschifffahrt alleine, es ist nicht die Landwirtschaft alleine, es sind nicht die Industrien, aber es spielt alles zusammen. Und das heißt, man muss halt auch wirklich an mehreren Stellen drehen und da geht es dann um so viele Eigeninteressen, daher ist das Ganze so schwierig. Und wie immer bei Menschen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich stirbe morgen, wenn ich das nicht ändere, dann passiert einmal gar nichts. Und das ist halt zutiefst menschlich, leider. Ja, mein Gott, nein. Ja, erstens einmal, stimmt es überhaupt wirklich? Ändert sich was? Und das Zweite ist, kurzfristig Profit ist auch oft einmal spannender. Es gibt diesen netten Vergleich mit dem Frosch. Ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich stimmt. Wenn man den im Wasser hat und das Wasser auftritt, wenn es langsam wärmer wird, wird der sterben da drinnen. Und wenn man schnell auftritt, dass heiß wird, dann springt er raus. Und der Mensch ist leider genauso. Also wenn sich das rund um uns ändert und sagen, ja, ist eh nicht und die reden mal ein schlechtes Gewissen ein, dann ist das für viele eher nervig. Aber dass man in vielen Bereichen, jetzt muss ich wieder das Gleiche sagen wie vorher, Landwirtschaft ist ja auch so ein Thema. Also, dass man sagt, nur mehr düngen, sprühen etc., das hat ja nicht nur einen Umweltaspekt, was das Klima betrifft, sondern das geht ja ein bisschen ins Wasser, ins Grundwasser etc. Also, das hat ja viele gute Seiten. Mhm. Und jetzt dazu sagen, ja, und die Chinesen und was weiß ich, wir erheben uns jetzt quasi, wie andere Länder einen Lebensstandard haben, weil wir profitieren, wir sind jetzt relativ gut dran, wir bestellen das alles in Amazon und so könnte man das jetzt einfrieren einmal. Das ist ja nicht ganz fair.
Du hast den Frosch angesprochen und zum Finale unseres Gesprächs würde ich gern wieder zum Wetter zurückkommen und zu so Dingen wie zum Wetterfrosch. Was hat es mit dem auf sich, mit dem Wetterfrosch? Also, wenn er unten von der Leiter im Gurkenglasl sitzt, dann ist es weder schlecht, wenn er aufgegeilt ist, gut. Ist da irgendwas dran?
Naja, es gibt zwei Theorien dazu. Das eine ist, dass die Frösche angeblich in die Höhe klettern, wenn schlechtes Wetter kommt, weil dann die Fliegen tiefer sind und dann die erwischen sie besser.
Okay, also sie gehen auf, wenn es wieder schlecht wird.
stimmt. Das ist jetzt eigentlich auch. Nein, das ist umgekehrt. Du merkst, ich bin in der Tiermeteorologie nicht so ganz firm. Es gibt eine zweite, wir werden das jetzt ganz galant übergehen, meine Unwissenheit. Es gibt dann noch die Theorie, dass sie bei feuchtem Wetter nicht so gut halten können, deshalb runterrutschen, deshalb weiter unten sitzen. Ich kenne aber auch die Tatsache, dass eigentlich viele Frösche zum Quaken anfangen, wenn der Regen schon da ist. Also das heißt, die reagieren auf das Wetter, das schon da ist, und haben wenig prognostischen Charakter.
So wie die Meteorologen manchmal unterstellt wird, nicht? Wie es Wetter gerade ist, können wir alle irgendwie vorhersagen.
Die wird dann nachher sagen.
Okay, also das mit den Fröschen, das gehört vielleicht nochmal aus, dissertiert irgendwie sogar. Eine zweite Sache sind diese Bauernkalender, diese 100-jährigen Kalender und so weiter. Wir haben eine lustige Folge gehabt vor dem Winter, wo wir über den kommenden Winter gesprochen haben, und da hat der Bauernkalender ein mega Schneejahr vorhergesagt. War dann nicht ganz so, wie man als Skifahrer weiß. Was hat es mit diesen Sachen auf sich?
Ja, Bauernregeln, ich finde es ja spannend. Ich habe ja, als Meteorologe wird man dauernd konfrontiert damit. Weil das eine so, der eine sagt, das stimmt immer und das ist viel besser als eure Prognose. Und das war der Grund, weil ich vor mittlerweile vielen Jahren einmal ein Buch darüber gemacht habe, wo man wirklich 100 Regeln für Österreich, verschiedene Regionen einfach getestet hat mit meteorologischen Daten. Und was rauskommt ist, die besten sind so bei 70% Trefferquote.
Was aber nicht schlecht ist, oder?
Das klingt nicht schlecht, aber dazu muss man jetzt was wissen. Wenn ich jetzt jeden Tag sage, morgen ist das Wetter so wie heute, dann habe ich schon eine Trefferquote von 70%. Das heißt, die Meteorologie, was jetzt für den nächsten Tag, da sind wir bei 95% Trefferquote, kommt auf den Parameter an. Also die besten Bauernregeln sind die Bleibtes-Regeln, sage ich. Also Siebenschläfertag, nicht stabiles Wetter, wechselhaft, bleibt es noch 7 Wochen. Die funktionieren relativ gut, weil wie wir Menschen ist das Wetter gerne ein bisschen träge und bleibt gerne mal in so einem Zustand. Was fast überhaupt nicht funktioniert, sind so die Lostage, die von einem Tag im Februar auf einen gesamten August schließen wollen, die sind dann meistens um die 50% Trefferquote. Aber, muss man dazu sagen, wir wissen bei vielen Regeln ja gar nicht mehr, wo sie entstanden sind. Das heißt, vielleicht verwenden wir da jetzt am Ötscher eine Bauernregel, die eigentlich aus dem Engadin kommt, weiß man nicht. Die ist mündlich weitergegeben worden. Vielleicht tut man so manche Regel, wie sagt man, Unrecht. Und ich finde so lokale Sprüche, wie der Schwiegervater hat immer gesagt im Ennstal, wenn die Lerchennadeln müssen unterm Schnee drinnen sein, dass der Schnee liegen bleibt. Also wenn es schneit und dann kommen erst die Lerchennadeln drauf, dann ist sicher nochmal kein
nachhaltiger Schnee. Dann ist ja früher gekommen der Schnee.
Genau. Also diese Sachen, die funktionieren ja ganz gut. Bei manchen Dingen ist man echt erstaunt, was die Leute einfach gemerkt haben, ohne Satellit etc. Aber prognostisch muss ich vielleicht einige enttäuschen, sind sie nicht so ganz gut.
Anne fällt mir ein, die haut auf jeden Fall hin und die kommt bei mir sehr häufig zur Anwendung. Gerade der Hauer Mist, ändert sich es wieder oder es bleibt, wie es ist. Thomas, zum Schluss, wir haben schon gehört, langfristige Prognosen schwierig. Wetter, Klima, hin oder her. Diese Gewitter, vor die sich viele Leute zu Recht fürchten oder Respekt davor haben, und diese Hagelschläge, die man da gerade in Niederösterreich erlebt hat, ist das was uns durch die nächsten Sommerwochen nur begleiten wird?
Na, durch die nächsten Sommerwochen durchaus möglich. Es gibt also ein bisschen einen Feedback-Effekt, wie es so schön heißt. Wenn der Boden einmal nass ist und dann heizt die Sonne rein, dann fängt das Ganze wieder zum Brodeln an. Das heißt, das kann uns durchaus jetzt noch einiger Zeit beschäftigen. Daher Wetterbericht hören. Und beobachten, rausschauen, nicht nur aufs Handy schauen. Der Himmel erzählt uns einiges.
Thomas, finde ich super, dass du so intensiv Zeit genommen hast. Für mich war es wahnsinnig spannend. Ich hoffe, es gingen da viele Prognosen in nächster Zeit auf und die sind alle möglichst gut. Danke vielmals.
Ich danke für den Ausflug in die echt wunderbare Gegend.
So, dann verabschieden wir uns da herum und ich lasse dich noch ein bisschen da sitzen, Thomas, und schaust dir noch ein bisschen das Wetter an und gibt sicher allerhand zu sehen. Ich mache mich am Weg ins Tal hinunter und melde mich bald wieder von einem anderen schönen Platz in Niederösterreichs Bergen.
Ganz zum Schluss noch eine frohe Botschaft für bergaffine Podcast-Liebhaberinnen. Neben Rausgehen legt EcoPlus Alpin noch 2 weitere Formate auf. Bin am Berg meines Journalistenkollegen Wolfgang Kralicek und Pistenkilometer von EcoPlus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt.